Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Hallo zurück, Philipp. Wir sind wieder da.
Ja, da sind wir wieder.
Ja, das ging aber flott. Das ist ja sonst immer eine Woche auseinander, dass wir uns sehen. Und jetzt einfach schon wieder direkt zur nächsten Folge.
Naja, aber ich glaube, die Sonderfolge, die mussten wir jetzt schon machen, jetzt wo die beiden Bundesligen fertig sind, alles in den Rekordbüchern niedergeschrieben, mussten wir das Ganze nochmal einordnen, nochmal ein bisschen vertieft drüber sprechen. Ja. Das war jetzt eine Sonderfolge wert. Aber weil es so viel Spaß gemacht hat mit der Sonderfolge, hauen wir gleich noch einen raus. Und zwar jetzt unsere reguläre 10. Folge.
Und wenn ihr jetzt fragt, Sonderfolge, schon wieder da, was erzählen die beiden? Also wir wissen, die sind ein bisschen debil, aber was erzählen die?
Immerhin lustig.
Ja, immerhin lustig. Da müsst ihr die Sonderfolge hören. Ihr habt die Sonderfolge noch nicht gehört? Dann sofort reinhören. Der große Bundesliga-Rückblick. Erste, zweite Bundesliga 2024-25. Wir erklären euch, wie es lief. Und ein Outcome der letzten Saison, der aber die nächste Saison schwer tangiert.
Ja.
Kann man sagen, oh, Saarbrücken, BTSV oder noch höher Elversberg, Heidenheim. Ja, komm, hör
haben
auf,
haben mit solchen Dorfvereinen. Haben wir alles abgehakt.
Wir wollen heute über einen Europapokalfinalisten sprechen, über deutschen Meister, deutsche Pokalsieger, also die ganz großen Namen im deutschen Fußball.
Ja, und ihr liegt alle falsch, wenn ihr jetzt ratet.
Ja, da, also selbst ich hätte bis vor wenigen Stunden noch komplett daneben gelegen.
Hätte ich auch nicht gewusst.
Wir reden natürlich, also logisch, über einen Teilnehmer einer Relegation.
Du meinst jemand, der in der Relegation nicht weiterkommen wird?
Ja, möglicherweise das nicht, aber der Regionalliga-Meister Nordost. Die erste? Es ist erste? Lok Leipzig?
FC Lokomotive Leipzig.
Lokomotive.
Choo-choo.
Genau, Thomas die Lokomotive, danke. Leipzig. Über die reden wir heute. Warum? Nicht anlassunbezogen, weil wir den Gegner der TSV Havelse, so ein bisschen gescoutet haben, uns ein bisschen reingelesen haben.
Na, gescoutet ist vielleicht jetzt ein bisschen.
Wir haben uns nicht die Spiele angeguckt.
Bisschen übertrieben. Aber genau, ihr merkt es schon, wir sind jetzt hier im regionalen Abschnitt sozusagen unserer Folge und wollen immer so ein bisschen beleuchten, was ist los hier in unserer Gegend rund um Hannover. Oft reden wir über 96. Heute sind wir wieder beim TSV Havelse und dem Relegationsaufstiegsduell sozusagen in die dritte Bundesliga. Und der Gegner ist, wie Kai, wie du gerade schon richtig gesagt hast, der Sieger der Regionalliga Nordost. Den Modus haben wir auch schon erklärt in den vorangegangenen Folgen. Also, kleiner Hinweis, hört auch da mal rein, dann wisst ihr, warum, wieso, weshalb. Genau, wir spielen jetzt gegen Lokomotive Leipzig und da wir wissen wollen, gegen wen wir spielen, haben wir uns das Ganze mal angeguckt, was die Leipziger so aufs Parkett bringen.
Und, also, wie gesagt, wir müssen, mehr Culpa, dass ich die Jungs so ein bisschen unterschätzt habe.
Da schließe ich mich direkt an,
In der Folgenvorbereitung reingeschrieben, mal ein bisschen was zu Lok Leipzig erzählen, den Gegner können wir ja mal machen. Keine Ahnung, Viertelstunde oder was kann das dauern mit dem Thema. Geisteskrank.
Ja.
Also, wir reden hier nicht einfach über irgendwie so einen Dorfverein.
Nein, das ist Football Royalty in Deutschland. Ist
also,
das.
Wahnsinn. Lok Leipzig. Müssen wir mal ganz vorne anfangen. Ja. Erstmal ist der Laden älter als Hannover 96.
Mhm.
1883 gegründet. Dann, und jetzt, also, nagelt uns bitte nicht fest auf die einzelnen Details, weil der Vereinsverlauf von Lok Leipzig ist ein spannender Verlauf. Wir reden auch über den VfB Leipzig, über Aufstiege, Abstiege, Europacup-Teilnahmen, Wahnsinn. Also 1883 gegründet, damit älter als Hannover 96. Lok Leipzig selber ist ja nur ein kleiner Teil des Ganzen.
Genau.
Denn dann gab es noch eine Umbenennung in VfB Leipzig.
Genau.
Und der Verein, so wie er jetzt heute besteht, wurde 2003 Ja. Wieder gegründet Wild. Durch 13 VfB ja. Leipzig-Fans.
Wild.
Wild. Die,
oder nein, eigentlich ja ursprünglich Lok Leipzig.
Ja, eigentlich also. Ganz, ganz früher Lok Leipzig.
Ja.
Genau. Und wieder gegründet durch Fans. Und dann später, 2021, mit dem VfB Leipzig wieder fusioniert, damit die Jungs von Lok Leipzig auch die Sterne, weil, wir sprachen davon, deutscher Meister,
ja.
mehrfach deutscher Meister.
Willst du auch verraten, wann?
Ich habe mir so ein paar Daten aufgeschrieben.
Ja.
Also sie haben sich, das zu beenden, wieder fusioniert 2021 und spielen deswegen heute unter dem Titel Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost.
Genau, vielleicht noch dann ganz kurz zum Hintergrund. Grund dieser vielen Namensumbenennungen waren zwei Insolvenzen.
Ja.
Nach der zweiten Insolvenz wurde dann die Profimannschaft aufgelöst. Also der VfB Leipzig ist dann insolvent gegangen. Ein Jahr davor haben dann diese 13 Fans Lokomotive Leipzig gegründet. Und die Profimannschaft des VfB Leipzig hat sich aufgelöst durch die Insolvenz. Die Frauenabteilung und die ganze Jugendabteilung ist dann aber vom VfB Leipzig zu Lok Leipzig gegangen, sodass dann Lok Leipzig dann der eigentlich echte Verein ist. Aber wie Kai schon gesagt hat, der VfB Leipzig, der ursprünglich erste Lok Leipzig, hat ja die ganzen Pokale in der Vitrine stehen und somit dann später die Fusion. Also absolut wild, aber geile Geschichte.
Wer jetzt keinen Knopf in den Kopf hat bei dem ganzen VfB Lok Leipzig-Kram, der dem sei es verziehen.
Genau, apropos Trophäen, zähl uns doch mal auf, was da im Kabinett steht.
Also, bei den Zahlen musst du mich unterstützen,
ja.
Schützenhilfe leisten. Ich weiß, dass Lok Leipzig, beziehungsweise Leipzig in der damaligen Version 1903.
Ja.
1903.
Mhm, das war früher.
Ja. Das erste Mal deutscher Meister wird.
So ist es.
Ja. Und danach sollen noch drei Male folgen, dass man deutscher Meister wird. Also insgesamt viermal deutscher Meister gewesen.
Ich habe hier nur dreimal stehen.
Oder insgesamt dreimal.
Aber,
ja, viermal war ein anderer Pokal, den
genau.
Leipzig holt.
Ja.
Leipzig wird dann auch 1936 das erste Mal Pokalsieger,
ja.
Den DFB-Pokal gewonnen,
ja.
In der damaligen Version. Und das ist dann nach 45, viermal DDR-Pokalsieger.
So ist es.
Und nicht zuletzt, und das sei wirklich genannt, man wird dann auch, wenn man DDR-Pokal Meister wird, oder DDR-Pokalsieger
ja.
wird, dann darf man natürlich auch im Europapokal der Pokalsieger teilnehmen. DDR als eigenes Land, ist geschichtlich ja auch schon zwei, drei Tage her, aber
genau.
genauso wie in Westdeutschland eben die DFB-Pokalsieger teilnehmen durften, durfte das die DDR-Sieger. Und die spielen dann natürlich, 1982 scheiden sie im Viertelfinale aus.
Ja, gegen?
Gegen, naja, das ist so ein Ach, ist schwer zu sagen, ist auch eine kleine Mannschaft.
Vorstadtclub, ne?
Ja, die spielen an der Küste von Spanien, nicht Madrid, sondern, glaube bei Barcelona.
Ja, Nähe. Ich glaube, es war sogar der FC Barcelona, ne?
Ja, ich glaube, das war der FC Barcelona. Ja,
ja,
ja, gegen die dann da 82 verlieren. Barcelona wird zum Schluss Pokalsieger.
Wilde Geschichte.
Aber dem nicht genug.
Nee, reicht nicht.
Nee, die sind später nochmal auf Trophäenjagd und kommen dem Ganzen nochmal näher. Ja,
genau, die gewinnen 86 wieder den DDR-Pokal. Das heißt, sie sind dann in der Saison 87 berechtigt für den Europapokal der Pokalsieger, für die Millennials und Gen Zler unter uns. Das ist dann früher der UEFA Cup gewesen und heute die Europa League.
Ja.
Und dann sind sie tatsächlich, Kai, Ich musste es wirklich drei, vier Mal lernen, ins Finale des UEFA Cups oder der Euroleague damals gekommen und haben da verloren gegen auch wirklich einen absoluten Traditionsclub und wirklich auch Powerhouse des europäischen Fußballs, nämlich gegen?
Naja, gegen nur die einzig wahre niederländische Mannschaft, Ajax Amsterdam.
So,
und damals trainiert von Johan Cruyff.
So, dem Johan Cruyff. Und für alle, denen das noch nicht genug ist, da waren so Spieler, ich sage nur Van Basten, oder Bergkamp, also das ist alles noch gar nicht so lange her. Ja? Also,
1987.
Ne, das sind unsere Fußballhelden sozusagen, als wir noch klein waren.
Wahnsinn.
Also das ist absolut verrückt, was Lok Leipzig da aufs Parkett gebracht hat.
Und wie gesagt, jeder Club, der seine Höhen hat, hat auch seine Tiefen. Und die beginnen so, ja, 2000 nach mehreren Abstiegen. Ich glaube, damals die erste Insolvenz. Um 2000 rum, da macht man den ersten Abstieg in die Oberliga.
Ja, genau.
Um da dann ja auch nicht wirklich erfolgreich zu sein. 2003, wie gesagt, Lok nochmal gegründet, nebenher.
Ja.
Wird dann aber führt auch nur dazu, dass eben die zweite Insolvenz kickt und man in der 11. Liga, in der dritten Kreisklasse mit Lok startet.
Das ist schon ein Brett. Und ja klar, wenn du einen Verein neu gründest, dann startest du ganz ordentlich.
Das dauert. Ja, das dauert, bis man da ist, wo man dann mal eben so 20 Jahre später ankommt. Und das muss man den Kollegen aus Leipzig lassen. Man hat es geschafft.
Ja.
Also man ist aufgestiegen über all die Ligen. Man hat dann diese ganzen Fusionen mitgemacht, auch Streitereien mit den eigenen Stadtclubs, ist auch nicht gesichert. Es waren auch so Namen am Laufen, nicht wieder Lok zu nehmen, weil man eben genauso Vereinsstreitereien lassen wollte und hat überlegt, den ersten FC Union Leipzig zu gründen oder so etwas. Man hat sich zum Schluss für Lok entschieden. Man hat zum Schluss auch die Fusion über die Bühne gebracht. Darf also jetzt all diese Titel und so weiter in die eigene Vereinshistorie, ja, in die eigene Chronologie wieder mit eintragen. Geil. Was Schönes.
Feier ich, ja.
Und das ist ein großes, ja, ein ja, wichtiger Wegpunkt auf der Reise. Die Relegation 2020 gegen den SC Verl. Damals auch wieder Regionalmeister oder Regionalligameister Nordost geworden und spielt dann gegen den SC Verl, verliert das ganze Ding in der Relegation, auch aufgrund der Aufstiegsregelung, die wir dargestellt haben,
ja,
aufgrund von Auswärtstoren.
Ah.
Also man spielt 1-1 und 2-2.
Oh nein.
Verl auswärts 2 Tore geschossen.
Also das Schlimmste und Bitterste, was dir eigentlich als Team passieren kann.
Also rausgekegelt und entsprechend SC Verl steigt auf. Dazu Anekdote, SC Verl jetzt 7. in der 3. Liga geworden. Also so schlecht ist der SC Verl nicht. Ist nicht direkt wieder runtergefahren. Die haben sich da etabliert. Aber für Leipzig natürlich ein Schlag ins Gesicht. So. Damals Meister geworden, gleiche Diskussion 2020, wie wir sie heute führen. Meister geworden, nicht aufgestiegen.
Genau.
Und das ja, wiederholt sich möglicherweise jetzt im Jahr 2025, 5 Jahre später. Die Rotation macht auch jetzt wieder Leipzig sowie auch Havelse einen Strich durch die Rechnung. Und wir gehen wieder in die Relegation. Meister der Regionalliga Nordost. Und jetzt geht's gegen Havelse in die Relegation. Und das gehört auch noch zur ganzen Wahrheit dazu, Lok Leipzig ja nicht nur in der Relegation jetzt unterwegs, sondern auch im Pokalfinale Sachsen.
Ja, habe ich hier auch noch stehen, genau.
Was sie auch noch bestreiten wollen im Finale. Und eben diesen beiden Spielen. Die werden 8 Tage lang 3 wichtige Spieler ausspielen. Da sind wir gespannt, wie das läuft.
Genau, ich habe hier noch am 24. Mai ist das Pokalfinale Sachsen gegen Erzgebirge Aue, also auch keine Unbekannten im deutschen Fußball.
Definitiv.
Dann zur Vollständigkeit halber noch am 28. Mai ist das Duell in Leipzig und dann darauf folgend am 1. Juni ist dann das Duell in Havelse.
Wir sehen, Lok Leipzig ist nicht irgendein Verein, sondern ist ein absoluter Traditionsclub. Das schlägt sich ganz zum Schluss, wenn man sich dann auch mit der Vereinshistorie nicht so beschäftigt und sich nur mal die Zuschauerzahlen dieser Liga Nordost anguckt, schlägt sich das auch so ein bisschen in dem Zuschauerschnitt wieder, den wir so kennen. Wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Wie viele Leute gehen denn zu so einem Havelse-Spiel?
Du sagtest, glaube ich, 500 oder so, ne? 750?
Ein bisschen mehr waren es in dieser Saison. Okay. Es waren 929 Leute im Schnitt, die bei so einem Havelse-Spiel waren. Wobei wir ja sagen müssen, im Langreher-Stadion, da gehst du halt unterm Zaun durch oder guckst du vom Nachbarhaus.
Nein.
Nein, also ich mach das nicht, aber.
Ich auch nicht.
Wer will denn da zählen? So,
das
ist das eine. Und jetzt gucken wir mal nach Leipzig. Leipzig ist jetzt eine Großstadt. Ist jetzt keine Großstadt, verstehe ich.
Ja.
Das ist alles klar. 5.565 Zuschauer jedes Spiel im Schnitt.
Boah.
So, eher
mehr. Da gibt es Teams in der zweiten Liga, die das haben.
So, also Lok Leipzig mit einer unglaublichen Historie, Europapokalfinalist, deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, von ganz unten hochgearbeitet, jetzt wieder die Chance, in den deutschen Profifußball wieder aufzusteigen und vielleicht sogar einer der Aspiranten, die wir, wenn wir in 2 Jahren diesen Podcast noch betreiben, wir wieder drüber sprechen, wenn es dann um Relegation in die erste Liga geht.
Ja, also ich will das nicht unnötig jetzt noch in die Länge ziehen. Ich glaube, wir haben viel gesagt zu Lok Leipzig, aber von der Tradition her würde ich sagen, oder würde ich es ihnen absolut gönnen, auch dritte Liga oder vielleicht dann auch irgendwann zweite Liga, weil ich finde sowas immer geil, wenn du so eine Historie hast und dann natürlich auch die Fanbase dazu.
Definitiv.
Das ist so richtig Fußballromantik pur. Aber ich musste natürlich auch sagen, aus unserer regionalen Brille betrachtet, wäre es für uns natürlich schon irgendwie cooler, wenn Havelse hochgeht. Und ich meine, wir fiebern natürlich auch beide natürlich. Für den TSV Havelse, gar keine Frage. Aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt und sich der Geschichtsträchtigkeit bewusst ist, dann ist es eigentlich ein cooles Duell.
Definitiv. Wir sind beide sehr gespannt, wie das läuft. Du hast es gerade schon gesagt, die beiden Termine in Havelse und in Leipzig. Wir werden definitiv eins von beiden, das in Havelse, definitiv verfolgen, wie das läuft und dann euch auf dem Laufenden halten, wie es denn dann gelaufen ist und drücken natürlich den Gabsnern die Daumen.
Auf jeden Fall, so machen wir das. Wo wir schon bei Daumen drücken sind.
Mhm.
Ist ja auch DFB-Pokalfinale bald, ne?
Ja, während die Leipziger da im Sachsen-Pokal spielen die Nordrhein-Westfalen, die Bielefelder im DFB-Pokal.
Ja, ich habe hier für euch den 24.05. habe ich hier notiert.
Ja,
20 Uhr. Kai, für wen bist du eigentlich?
Boah, für wen? Also, wir haben uns mal angeguckt, welche Gründe für welchen Verein sprechen würden. So, und ich muss sagen, am Ende gibt es sehr viele Gründe für beide Mannschaften, das zu gewinnen. Meinen persönlichen Tipp kann ich dir ganz zum Schluss verraten, wie ich tippe. Ich würde mal anfangen mit dem Underdog, ganz atypisch.
Immer geil, ich liebe Underdog-Stories.
Wenn Bielefeld das Ding gewinnt, was passiert denn dann? Was ändert sich dann in der Welt der Arminia?
Also, ich bin ja, habt ihr ja auch schon alle festgestellt, ich liebe ja Statistiken und Zahlen, auch wenn ich extrem schlecht darin bin. Also, für den Sieg im DFB-Pokal gibt es erstmal eine schöne, dicke, fette Siegprämie.
Was kriegen die?
Der Sieger bekommt 4.320.000 Euro Bar auf Tatze.
Weißt du, was lustig ist? Das ist die Hälfte des Marktwertes der gesamten Mannschaft.
So. Dann, der Verlierer des Finals bekommt 2.880.000.
Immer noch ein Viertel der gesamten Mannschaft.
So, ja. Also das heißt, die Arminia kann sich halt mit einem Sieg oder auch nur mit einer Teilnahme im Finale, das wäre dann das Verlieren, ich will nicht sagen grundsanieren, aber da kann man schon als Drittligist große Sprünge mitmachen.
Ja.
Aber das ist ja noch nicht alles, denn der Gewinner des DFB-Pokals qualifiziert sich automatisch für die Teilnahme in der Europa League.
Europapokal, der Pokalsieger, wa?
So, ne, da war was mit Leipzig. So, und da habe ich auch einfach mal reingegoogelt. Allein die Teilnahme, also die Antrittsprämie, liegt bei 4.310.000.
Also
was ist das, Kai? Ist, glaube ich, die Hälfte des Kaderwertes.
Die Hälfte des gesamten Kaderwerts wieder, so. Ja.
Und man muss ja sagen, die UEFA ist ja großzügig. Pro Punkt, den ich in der Gruppenphase der Europa League hole, bekomme ich 150.000 Euro.
150.
Gut, ein Drittligist in der Europa League. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Arminia Bielefeld erholen würde, aber für jeden Punkt gibt es 150.000.
Wenn die ein Spiel gewinnen, haben die auch gleich wieder 450.000 gemacht. Ein Marius Wörl.
So, ja, Moment. Ein Sieg bedeutet ja 3 Punkte.
Richtig, ja.
Du hast richtig gerechnet, das sind 450.000. Aber Kai, ich bin großzügig und die UEFA ist es auch. Denn als Siegprämie gibt es 450.000.
Nein!
Das heißt, mit einem Sieg kriegst du 450.000 Euro.
Plus 3 Punkte.
Plus 3 Punkte, also die 3 Punkte, die du kriegst, auch 150.000 pro Punkt. So, das heißt, wenn da die Arminia richtig loslegt, dann lohnt sich das. Und ich habe das mal aufgeschrieben, der Sieger des DFB-Pokalfinals. Und wir haben ja auch schon in der Sonderfolge festgestellt, Stuttgart ist ja nicht im europäischen Wettbewerb, weil sie ja 9. geworden sind in der Bundesliga.
Nicht qualifiziert, ja.
So, das heißt, die wollen ja auch unbedingt gewinnen,
um
ihre Saison noch zu retten. Das heißt, der Sieger im Finale des DFB-Pokalfinals kriegt ja einmal die Siegprämie für das Finale und die Teilnehmerprämie für die Europa League bei auf Tatze. Das heißt, der Sieger des DFB-Pokals bekommt garantiert 8.630.000 Euro.
Punkt. Tja, so, heißt, gewinnt Bielefeld das Ding, gewinnt Bielefeld den gesamten Kaderwert. Noch einfach mal.
Genau.
So. Ja, stark. Also das ist ja schon eine gute Aussicht für Bielefeld. Wenn ich jetzt nochmal drauf schaue, wie viel Drittligisten ist das eigentlich vorher mal gelungen? So im DFB-Pokalfinale das zu gewinnen und dann als Drittligist bzw. respektive Zweitligist dann nächste Saison in so eine Europa-League-UEFA-Cup-Saison zu starten.
Ich glaube, mich erinnern zu können, hat es nicht Nürnberg vor roundabout 10 Jahren mal geschafft im DFB-Pokalfinale?
Nee. Also Drittligist bisher
gar nicht. Nee, Dritte nicht, aber da war Nürnberg in der Zweiten, glaube ich, oder? Und
Zweitligist als einziger bisher. Die Mannschaft musst du kennen.
Ja gut, Hannover 96, 1992.
1992.
So, das ist ja klar.
Genau, richtig. Gewinnt Hannover den DFB-Pokal und zieht zum Europapokal ein. Deswegen Drittligist bisher noch nicht passiert.
Ah, sehr schön.
Und bisher keine Mannschaft, die das geschafft hat. Aber total spannend. Wenn wir uns jetzt mal die Tendenzen angucken, habe ich mir auch angeschaut, wie es bei Bielefeld denn so lief seit dem Halbfinale. Mhm. Bielefeld verliert seit dem Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Ja, was sie gewinnen, weil sie ja jetzt im Finale stehen.
Ja, ja, genau.
Kein einziges Spiel.
Ah, scheiße.
Die,
aber sie sind Erster in der dritten Liga, ne?
Die gewinnen, habe ich gesagt, gewinnen kein einziges Spiel? Ich habe gesagt, sie verlieren kein einziges
ja,
Spiel.
Ja.
Heißt, die gewinnen alle Spiele, okay. Bis auf eins.
Okay, ja.
Bis auf eins, das glaube ich gegen Dresden war, wo sie unentschieden, knapp unentschieden spielen. Und was für viele dann auch, also mit dem Einsatzgeist und so weiter, schon als Sieg zumindest.
Ja.
Mental, punktetechnisch nicht. Sie werden genau, steigen in die zweite Liga auf, weil sie Drittligameister werden. Ja. Also auch da einen Erfolg mitbringen. Und also wie gesagt, Bielefeld ist heiß. Die haben Bock, die gewinnen.
Ja.
Gewinnen auch gegen höherklassige Teams. Haben da eine Strategie anscheinend. Mit Schniert stellt die Mannschaft als Trainer gut ein. Also gibt viele gute Gründe für Bielefeld. Aber ein gewichtiger Grund, als ich beide Mannschaften mal verglichen habe, naja, der Marktwert von Stuttgart ist einfach 322 Millionen Euro teurer als der von Bielefeld.
Ja.
Und entsprechend könnte man jetzt vermuten, dass die Spielerqualität auch ein Stück weit besser ist.
Ja.
Oder was sagen deine Statistiken?
Ja, also zur Spielerqualität habe ich natürlich keine Statistik. Ist immerhin noch ein Fußball-Podcast, also musst dir das Ganze schon angucken. Ja, natürlich. Also wenn du dir die einzelnen Spiele anguckst, dann ist der VfB Stuttgart natürlich schon der haushohe Favorit. Ne? 330 Millionen ist der Marktwert, dagegen 8 Millionen bei Bielefeld. Ich ziehe jetzt meinen Tipp schon mal vorweg. Also ich tippe ein 3-1 für Stuttgart. Die Bielefelder sind so heiß, die machen einen. Aber am Ende setzt sich die Qualität der Stuttgarter durch, sage ich jetzt einfach mal. Mit dem Wissen, dass bis jetzt keiner meiner Tipps richtig war. Von daher tippe ich da ein 3-1 für Stuttgart und wünsche natürlich den Bielefeldern alles Gute und hoffe, dass sie es vielleicht irgendwie dann doch irgendwie schaffen. Aber wenn es dann nicht mit dem Teufel zugeht, dann sollte das eigentlich eine klare Sache für den VfB Stuttgart sein. Wobei, und da möchte ich jetzt auch nochmal bisschen Wasser in den Wein gießen beim VfB Stuttgart, schlechte Saison gespielt.
Ja.
Letzte Saison schon die Leistungsträger verloren.
Ja.
Jetzt wird schon wieder an Angelo Stiller gebaggert und anderen Leistungsträgern beim VfB Stuttgart. Ich will nicht sagen, dass es da Zerfallserscheinungen gibt.
Aber es ist auch wieder so ein Sommerschlussverkauf, ne?
Aber es ist schon wieder so Tendenz, Umbruch, ne? Und Unsicherheit im Verein. Wer weiß, was das mit der Psyche macht, und wir wissen alle, wenn du gegen den unterklassigen Verein spielst, interessiert niemanden, wie gut du bist. Das ist reine Psyche, die da herrscht.
Aber auch Physis ist bei Stuttgart nicht so ganz optimal. 7 verletzte Spieler, einer von denen, den gerade genannten, Angelo Stiller, ist verletzt mit Bänderverletzung, unklar wie lange. Insofern wird er gar nicht spielen, wenn es dann drum geht. Insgesamt aber, muss man sagen, hat die Saison 24-25 ja auch viele Schattenseiten für die Stuttgarter gehabt, wie wir auch schon häufiger gesagt haben, der Ausverkauf mit Girassi angefangen, Anton verkauft, genauso, also 2 Leistungsträger aus der Mannschaft rausgebrochen, konnten nicht an diese erfolgreiche Saison anknüpfen. Zuletzt Stuttgart 97 Pokalsieger geworden, im Jahr meiner Geburt wird Stuttgart Pokalsieger.
Mhm.
Und und das ist auch ein Haben auf der Stuttgarter Seite, auch wenn es physisch und psychisch ein bisschen schwierig ist, die letzten 3 Spiele wurden alle gewonnen. Und das letzte gegen RB Leipzig auch.
Mhm.
Also und Leipzig musste aus der Saison noch ein bisschen was Gutes rausholen, die waren unter Druck. Stuttgart also auch eher mit einem positiven Trend aus der Saison rausgegangen. Hilft ihnen das? Ich glaube nicht. Mein Tipp ist 2-1, Bielefeld gewinnt.
Ah, sehr geil.
Zum Schluss setzt sich der Ehrgeiz der Bielefelder durch. Die krönen sich zum Schluss. Also eine wahnsinnige Saison für die Bielefelder wird gekrönt. Ein Verein, der bis vor wenigen Monaten angekündigt noch gar keine zweite Mannschaft hatte, sondern es nur eine A-Herrenmannschaft gab. Dem würde ich es gönnen. Wie es dann läuft, sehen wir um 20 Uhr am 24.05.
So ist das.
Am Samstagabend ist es, glaube ich. Mhm. Wie gesagt, mein Tipp 2-1 für die Westfalen.
Genau, ich habe 3-1 für Stuttgart, aber insgeheim und hinter meinem Rücken hoffe ich natürlich auch auf eine Sensation.
Wir sind gespannt. Das wird ein Fußballfest, so oder so, beide Mannschaften definitiv verdient da, wo sie jetzt gerade sind, im DFB-Pokalfinale.
Absolut. Ja, egal wie es läuft am Samstag, wir sprechen drüber und dann erfahrt ihr mehr.
Ein Pokalfinale zu verlieren wäre für Arminia Bielefeld keine Schande.
Nein.
Zwei Pokalfinale zu verlieren wäre für Arminia Bielefeld auch keine Schande.
Nee, das würde ja bedeuten, sie wären in zwei Pokalfinalen.
Richtig. Viermal das Spiel gegen den direkten Konkurrenten zu verlieren.
Du meinst Gegner?
Ja, gegen den direkten Liga-Konkurrenten und das im Zweifel sogar noch im Pokalfinale zu tun. Das täte schon weh, auch für Bielefeld, ne?
Ja.
Und das, naja, sagen wir es mal so, wie es ist. Auch Real Madrid tut das verdammt nochmal weh, viermal gegen Barcelona in einer Saison zu verlieren und dann auch noch gegen so eine Truppe, wie der FC Barcelona am Anfang dieser Saison war. Und deswegen wollen wir die heutige Folge abbinden mit unserem internationalen Teil zu Real Madrid und der Saisonrückbetrachtung für diesen, die heißen ja sonst immer die Galacticos oder wie, die Galaktischen, ne?
Genau.
Ich würde eher sagen, so die auf dem Boden gebliebenen oder die Titellosen, aber also
die Flügelgestutzten.
Die Flügelgestutzten, definitiv. Was war das denn? Also, die Supercopa verloren und gegen wen? Gegen Barcelona. Die Copa del Rey verloren und zwar gegen, natürlich, Barcelona. Das wichtigste Spiel im Jahr, das letzte Spiel, das letzte El Clásico gegen Barcelona, Barcelona in Barcelona, glaube ich, verloren. Und wie verloren? Also es war ein klasse Spiel, keine Frage.
Ja.
Mbappé mit einem Hattrick.
Ja, trotzdem nicht gewonnen, ne?
Oh, trotzdem nicht gewonnen. Trotzdem vier
Buden. Trotzdem verloren,
bekommen.
Ne?
Ja, genau. Trotzdem vier Buden bekommen.
Ja.
Ja. Also du wurdest so häufig hops genommen in dieser Saison und das ist nur der Part, den du national erlebt hast, die Vergewaltigung.
Ja.
Und dann kommt dann irgendwie so ein Reiskocher aus London und knallt dir auch noch zwei Butzen im Viertelfinale der Champions League rein.
Ja. Und, und du gehst auch wehrlos unter.
Gar keine Chance. Ja. Du bist in der Liga Zweiter, ja, auch im direkten Konkurrenzkampf gegen Barcelona. Du bist in der Champions League abgeschrieben. Dein Trainer ist total in der Kritik, weil er die Spieler zu frei handeln lässt. Ein so star-erfahrener Spieler wie Ancelotti schafft es nicht, ein Star-Ensemble und Mbappé, Bellingham und wie sie alle heißen, zu kombinieren, damit die die Meisterschaft oder irgendwas holen.
Ja.
Und das ist das andere, so kraftlos und willenlos wie diese Mannschaft auf den letzten Metern dieser Saison, ob Champions League, Pokal, Liga, auf mich wirkt, habe ich Real Madrid eigentlich nie erlebt.
Ja, das ist gerade für die erfolgsverwöhnten Madridistas in den letzten 10 Jahren zumindest natürlich die Höchststrafe. Wir wollen das jetzt vielleicht mal nach dem emotionalen Ausbruch von Kai ein bisschen aufdröseln. Es geht natürlich um die, ich nenne es mal, Feindschaft zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Du hast es gerade schon gesagt, in dieser Saison gab es viermal das sogenannte Clásico.
Ja.
Ne? Einmal in der Supercopa, dann Copa del Rey, also der DFB-Pokal bei uns und dann logischerweise zweimal in der Liga. Und wir kennen es ja aus Derbys wie Schalke Dortmund oder Rangers gegen Celtic oder auch Arsenal Tottenham.
Ja.
Es gibt zwei Spiele in der Saison,
die du nicht verlieren
darfst. Die verlierst du nicht.
Ja.
Ja? So, wenn du morgens zur Arbeit gehst und dein Kollege, ja, Das willst du nicht. Also nee. diese Spiele.
Die Schmach willst du dir nicht.
Diese haben. Spiele hast du nicht zu verlieren. Und wenn du das eine verlierst, dann musst du das andere gewinnen.
Ja, ja. So. Ja.
Na, und genau, Kai, du hast es gesagt, Real hat alle vier verloren.
Alle vier.
Und nicht nur verloren, sondern das Hinspiel in der Liga 4-0 verloren. Das Rückspiel in der Liga 4-3 verloren. Den Supercoppa 5-2.
Ja.
Und den Copa del Rey, wo Antonio Rüdiger seinen Ausraster hatte, 3-2. Alles hektische Spiele, geile Spiele, rauf und runter. Aber mit anderen Worten, Real Madrid wurde so richtig der Hintern versohlt vom FC Barcelona.
Aber mit Anlauf. Und wir gucken uns auch den FC Barcelona nochmal im Detail an. Das ist versprochen, Ehrensache. Wir wollen nicht immer nur über Real und die Schattenseiten des Milliardenfußballs reden, sondern auch über die wirklich tolle Geschichte, die Hansi Flick dort in Barcelona schreibt. Heute wollen wir uns einmal noch zusammengefasst anschauen, wo diese erste titellose Saison seit 5 Jahren. Mhm. Vor 5 Jahren war es das letzte Mal, dass Real Madrid titellos rausgeht. Ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, müsste ich nochmal recherchieren, aber das ist die Zeit, wo Ancelotti kommt, oder? Ancelotti kommt
ja nur 22, ich glaube, das war die eine Saison, wo Zidane nicht die Champions League gewonnen hat. Schlimm. Mhm. Ich glaube, Zidane hat ja, glaube ich, in 5 Jahren, glaube ich, 4-mal oder 3-mal die Champions League gewonnen.
Ja.
Und dann in dem ersten Jahr, wo es dann nicht so lief, musste er, glaube ich, gehen. Und dann ist, glaube ich, sogar, ich glaube, darauf ist Ancelotti gefolgt. Aber klärt uns gerne auf, wenn ihr es besser wisst, schreibt unten in die Kommentare. Aber ja, gut, ich meine, würde jeder Fan gerne tauschen, wenn du nach 5 Jahren in der ersten Saison ohne Titel bist. Aber für die Galaktischen natürlich eine Riesenkatastrophe.
Ja, und auch diese Saison endet wieder in einer ziemlichen Katastrophe. Mit Ancelotti, der als Trainer auch schon vor Ende der Saison bekannt gibt, dass er geht, mit einem Trainerwechsel, der dann klar wird, dass Xabi Alonso von Leverkusen lang angebahnt als Transfer und auch
war in seinem
vorigen Vertrag schon, glaube ich, festgeschrieben.
War dann auch nur noch Formsache, ne?
Ja, ich glaube, das war tatsächlich auch eher noch ein bisschen hinauszögern, damit man die Saison in Deutschland noch zu Ende spielt, beziehungsweise in Spanien. Aber in dem Moment, wo beide raus sind aus dem Titelrennen, war es für keine der beiden Mannschaften mehr ausschlaggebend. Und dann hat man das bekannt gemacht. Ancelotti auch schon auf dem Weg nach Sao Paulo, beziehungsweise nach Brasilia. Mhm. Um dort schon fleißig zu trainieren für die WM nächsten Jahres. Soweit ist es ja nicht für die Brasilianer. Mhm. Und da will Ancelotti jetzt das perfekt machen, was er vorher noch nicht geschafft hat, auch international nochmal die höchste Trophäe zu sammeln, die man so sammeln kann, mit Joachim Löw gleichzuziehen.
Die fehlt ihm noch, ne?
Ja, die fehlt ihm noch. Er hat einige Ligameisterschaften. Champions League ist ja auch mittlerweile nicht mehr herausfordernd, das verstehe ich auch. Aber jetzt mal so richtig international gucken, was geht, mit wahrscheinlich auch einer der Favoriten, 26.
Brasilien immer vorne mit dabei, würde ich sagen.
Insofern, da Ancelotti sich auf jeden Fall keine kleinere Aufgabe rausgesucht, ist aber weg. Und weg, naja, vielleicht weniger relevant, wer geht bei Real. Das Building der Mannschaft, der Zusammenbau der Mannschaft hat jetzt schon begonnen.
Mhm.
Die Club-WM ist nicht mal angepfiffen, wo es gegen Al-Hilal unter anderem geht. Ist Neymar noch bei Al-Hilal?
Nee, Neymar ist schon Vertrag aufgelöst. Der ist jetzt, der glaube ich, 2 Spiele gemacht bei Al-Hilal. Der ist jetzt wieder bei seinem Kindheitsclub FC Santos.
Ah, okay. Also zurückgekehrt, aber Al-Hilal auch gegen Real Madrid am Spielen dann. Da wird schon fleißig gebaggert, unter anderem in England, wo man dann einfach mal den teuersten Verteidiger der Vereinsgeschichte kauft für, glaube ich, über 45 Millionen.
Du meinst 60?
60 Millionen hat der Knabe gekostet?
59,5. Also ich wollte sagen, unsere Freunde von transfermarkt.de
lügen nicht.
Erstens lügen die nicht und zweitens haben die den für, glaube ich, 59,5 Millionen taxiert. Und dann stimmt das natürlich.
Ja, also da wird schon fleißig eingekauft, wird schon schön geshoppt.
Aber Kai, lass uns mal gucken, warum kaufen die denn einen Innenverteidiger?
Naja, du hast in der Innenverteidigung bei Real Madrid, wer läuft da rum? Du hast einen Antonio Rüdiger. Mhm. Das ist der Name, den ich so kenne. Dann wird da noch ein
verletzt Spanier rumlaufen. Meniskus-OP?
Ja, für die Club-WM, meinst du?
Naja, ich frage deshalb so provokant, weil ich mal geguckt habe, woran hat es denn eventuell gelegen.
Ja.
Habe mir natürlich wieder eine Statistik zu Rate gezogen. verglichen mit der letzten Saison Real Madrid. Jetzt Platz 2, 81 Punkte. Letzte Saison 95 Punkte.
Wie viele Tore haben die bekommen?
Also, genau, jetzt geht's nämlich los, Kai. Geschossene Tore, letzte Saison 87.
Jo.
Diese Saison 76.
Ja.
Gegentore, letzte Saison 26, diese Saison 38.
Ja, ich glaube, ja, 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 du hast
Niederlagen, recht. Letzte Saison eine. Niederlagen, diese Saison 6.
Ja.
So, und daran siehst du natürlich auch.
Nicht vier davon, aber 2 davon vom FC Barcelona.
So. Und daran siehst du natürlich auch, woran es bei Real Madrid krankt. Ne? Die Statistik habe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, Kylian Mbappé ist, glaube ich, mit 29 Treffern
Torschützenkönig
geworden. Lewandowski mit 25. Also vorne ist bei Real, glaube ich, mehr oder weniger alles in Ordnung.
Ja.
Aber hinten krankt es natürlich. Und dann habe ich nochmal weitergeguckt. Also Carvajal, der Rechtsverteidiger, Kreuzbandriss. Eder Militao, der Stamm rechte Innenverteidiger,
ja,
Kreuzbandriss. Alaba, eigentlich der stammmäßige linke Innenverteidiger, immer so rein raus. Ne? Immer Nicklichkeiten ist mittlerweile auch 32. Dann Ferland Mendy, der Stamm Linksverteidiger, auch rein raus, immer wieder verletzt. So, dann hast du am Ende natürlich einen Rüdiger als einziger, ich sag mal, international bewährter Innenverteidiger. Und dann haben sie aus der Jugend ja Raul Asensio, der dann gezwungenermaßen Stamm spielt. Ne, ab und zu mal Valverde auf rechts, dann ab und zu mal Lucas Vázquez auf rechts auf der Verteidigerposition. Ne, also das ist bei denen hinten Kraut und Rüben gewesen bei Real Madrid. Und dann kann ich es natürlich auch verstehen, dass es dann nicht läuft. Ne, also so ein bisschen hinten nachgerüstet. Aber du hast so ein bisschen auf die Konzeptlosigkeit angesprochen.
Ja, ich habe hier vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten, wir haben ihn auch schon angesprochen, es ist nichts Neues und auch nichts super Unbekanntes. Wir reden über ein Mittelfeld, was, glaube ich, so stark wie bei Real Madrid selten gesehen wird. Ja. Nur, und das ist eine wirklich vakante Position, ist der klassische Spielmacher, also derjenige mit der Idee. Mhm. Und wir sehen, 29 Tore muss man auch erstmal erzielen. Mbappé 3 Tore gegen Barcelona. Hat auch nicht jeder diese Saison geschafft. Also vorne beim Knipser hapert es nicht. Auf den Flügeln auch nicht. In Bellingham oder so etwas ist auch noch nicht in seiner Spitzenform. Das gehört auch dazu. Da wird auch fleißig aufgefordert, mal wieder in Form zu kommen. Mhm. Das denke ich mir auch immer. Da wird dann ganz häufig gerufen, ey, du musst zu deiner alten Form zurückkehren, wo man sich denkt, naja, glaubt ihr nicht, der hätte da nicht auch Bock drauf.
Ja, genau.
Vor allen Dingen wird das nicht ändern. Aber da ist Real Madrid eben vielleicht auch nicht ein bisschen anders, als dass der FC Bayern beispielsweise ist. Jetzt den Serge Gnabry aufzufordern, in seine Prime zurückzukommen, könnte man auch machen. Bei Real wird das erwartet.
Ja.
Und das ist beispielsweise auch das, was ich glaube, damals Benzema zu Mbappé gesagt hat. Selbst wenn du Startschwierigkeiten hast, es ist egal, ob du Startschwierigkeiten hast, das ist kein Grund, du musst knipsen.
Der Grund zählt nicht.
Du musst Tore schießen. Wenn du auf dem Platz stehst, wird erwartet, dass du mindestens ein Tor schießt.
Und Mbappé hatte ja Startschwierigkeiten, ne? Die ersten 5, 6, 7 Wochen. Klar hat er ab und zu auch mal ein Tor gemacht, aber du hast schon so gemerkt, okay, irgendwie, das klickt nicht so richtig vorne, bei Vini Junior und Mbappé.
So richtig noch nicht. Und jetzt hat sich Real Madrid ja auch schon Spieler gesichert. Endrick beispielsweise dann dazugekommen.
Ja.
Wie gesagt, jetzt der Huijsen als Verteidiger. Aber, und das wird richtig spannend für die nächste Saison, und deswegen finde ich jetzt diese Tatsache, dass Real auch jetzt schon am Stöbern ist im Transferkatalog, wie man so holen könnte, auch interessant, weil natürlich auch Javi Alonso mit Vorstellungen kommt, mit Transferideen kommt und auch mit Spielern, die er gerne hätte. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Knabe aus der Bundesliga dabei ist.
Ja, das sehe ich auch, ja.
Der interessant sein könnte. Nein, Florian Wirtz wahrscheinlich nicht. Aber so
würde auch nicht passen. Also Florian Wirtz ist ja deckungsgleich mit der Position von Bellingham. Klar, ist ein geiler Baller, Florian Wirtz.
Yeah.
Also so, ne, aber passt halt jetzt wirklich nicht zu Real. Aber was ich gehört habe, und ich glaube, da wolltest du auch gerade hin, ist ein Schwabe, oder?
Ja, der Bandverletzte Angelo Stiller wird ganz hoch gehandelt. Bei den Madrilenen wäre auf jeden Fall eine Adelung für ihn, jemand, der irgendwie erst so richtig in Erscheinung tritt zu dieser Megasaison von Stuttgart als Schaltwerk dort. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde für ihn, ob das nicht ein Transfer ist, der zu früh passiert, zu viel Druck auf ihn aufgebaut wird dadurch und dann eher unter seinen Erwartungen bleibt. Aber ist auf jeden Fall einer der Spieler, der dort immer wieder genannt wird. Anderer Spieler, der auch immer wieder genannt wird, wo aber auch die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird, dass das passiert, ist Rodri. von Man City zu Real zu wechseln, um eben genau im Mittelfeld für Stabilität zu sorgen. Ja. Aber so der richtige Großersatz, der fehlt, und das ist ja das häufig Besungene, Groß fehlt, das hat auch Ancelotti unterschätzt, wie sehr er fehlt, der ist nicht gefunden bisher.
Genau, und ich finde, das haben wir, oder das kann man besonders in den beiden Spielen gegen Arsenal sehen, dass du merkst, dass klar hat Real eine heftige Qualität vorne. Mhm. Ja, also mit Rodrigo und Vini und Bellingham und natürlich dann mit Mbappé. Die können alle was. Das sind alles geile Baller.
Ja.
Aber ich finde, du hast gerade im Rückspiel gemerkt, die sind sehr oft dann auf einem Ego-Trip. Mhm. Also Vini erwartet dann den Ball auf links außen, tanzt dann zwei aus, zieht in die Mitte und haut das Ding in den Oberrang. So. Ne? Mbappé genau das Gleiche, gibt mir den Ball, lässt zwei Leute stehen, zieht ab. Ne? Das, ja, klar, irgendwann fällt einer rein, wenn du das so machst. Also in La Liga klappt es, zum Vizemeister reicht es dann am Ende. Ne? Aber der Unterschied ist dann halt, wie du richtig sagst, du brauchst halt einen Spielmacher, der die Fäden zieht, der auch mal auf den Ball tritt, das Spiel auch mal langsam macht, ein bisschen Ballbesitz, weil es ging ja immer hin und her. Ne? Also Real hatte ja keine langen Ballbesitzphasen, wo du das Spiel einfach mal beruhigen konntest und einfach mal sagen kannst, okay, wir sind Real Madrid, wir haben jetzt den Ball, wenn ihr was wollt, probiert's doch.
Ne? Ja.
Und das ist eben dieses alte Selbstverständnis, dann auch unter Zidane, wo dann Casemiro, Modric und Kroos dann im Mittelfeld einfach alles im Griff hatten. So, und dieses Gefühl hast du jetzt einfach nicht mehr. Es ist hektisch. Es wird probiert, von hinten sofort nach vorne zu spielen, was eigentlich wunderbar klappen könnte. Aber da alle vorne so diesen Ego-Trip im Moment fahren.
Mhm.
Ne, und ich finde, das hast du auch im Copa del Rey-Finale gesehen. Da haben wir ja auch drüber gesprochen beim letzten Mal. Dass auch dann die Emotionen irgendwann hochkochen. Ne? Also dann sind die Superstars unzufrieden. Und ich finde, du hast kein gewachsenes Team mehr.
Ja, dir fehlt so ein bisschen der Kit in der Mitte,
ja.
Oder wie man das anders beschreibt, so ein bisschen der Magnet, der diesen ganzen Laden zusammenhält. Also
ja.
so viele eigene Kräfte, die dann da wirken, und das sind ja auch alles, wie gesagt, wie du richtig sagst, das sind hochklassige Spieler. Das Spielermaterial bei Real Madrid ist wie bei keiner anderen Mannschaft auf dieser Welt so hochklassig. Das ist ja auch ganz bewusst deren Ambition, die besten Spieler der Welt in den eigenen Reihen zu haben. Nur das funktioniert eben so weit, wie du einen hast, der das Spiel ein Stück weit erdet und eine Spielidee hat. Und diese Spielidee, die kann man zwar vom Trainer fordern und sagen, ihr müsst das jetzt taktisch mäßig umsetzen, nur du brauchst auch mindestens einen Spieler auf dem Platz, der das Gehirn ist und der weiß, wie wir das spielen müssen. Und der fehlt eben. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, eine wirkliche Ersatz für den Spielmacher Querpass-Toni, Groß,
ja.
Der ja nun jetzt nicht zu Unrecht seine größten Erfolge mit Real Madrid erzielt, den gibt's halt nicht. Der ist bisher nicht vorhanden.
Und um dein Argument zu untermauern, ich meine, wir müssen uns ja nur die deutsche Nationalmannschaft angucken. Ja, Groß beendet seine Karriere, die Nationalmannschaft oder das Mittelfeld der Nationalmannschaft ist Kraut und Rüben.
Ja.
Julian Nagelsmann übernimmt die Truppe, überredet Toni Kroos nochmal One More Dance, ne, sozusagen.
Mm. One Last Dance, ja.
Genau. One Last Dance, genau. Toni Kroos kommt zurück in die Nationalmannschaft und auf einmal herrscht dann eine Solidität im Mittelfeld und alle versammeln sich um Toni Kroos, weil sie alle merken, wenn der Ball bei Toni Kroos ist, dann ist Ruhe im Spiel, der findet immer den richtigen Pass, er ist nicht hektisch, ja, und trotzdem weiß er ganz genau, wann der Pass kommen muss, dass es dann eben hektisch wird und das Tor fällt. Ja, und das ist eben das, was du bei uns in der Nationalmannschaft siehst, und auf dem hohen Niveau, ich sag mal, sind das eben die Millimeter gegen Barca, die dir dann eben fehlen.
Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Thema für eine weitere Folge, wenn man sich die Mittelfeldspieler anguckt der Vergangenheit. Also ich denke jetzt beispielsweise nicht nur an Toni Kroos, aber auch an Bastian Schweinsteiger. Der
ähnliche
auch,
Qualität.
Richtig, genau, der ähnliche Qualität hatte, der auch im Zweifel dann wusste, wenn er rennen musste, wann er das tut.
Genau.
Der aber eine Ballqualität hatte oder hat, die so kein Spieler oder wenige Spieler sonst haben, der einen Ball kontrollieren kann, der auch weiß, wann es mal langsam sein muss, wann es mal schnell sein muss und wo der Pass hingehen muss. Und das sind ja viele Mittelfeldspieler, die wirklich große Mittelfeldspieler waren, die genau wussten, wann sie welchen Pass wie anbringen und nicht diejenigen, die im Zweifel die Hail Marys schießen und hoffen, dass irgendwer dann noch hinterher rennt und im Zweifel wie ein Vini Junior oder wie ein Mbappé eben dann schnell hinterherläuft. Also insofern, da fehlt es so ein bisschen an Qualität bei Real Madrid. Ich hoffe, schwer für die Madrilenen. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, weil ich diese Dynamik, dass Barca gerade oben auf ist, mit ihrer Taktik ganz gut finde. Vor allen Dingen, ich gönne es Hansi Flick auch, Erfolg zu haben mit dem FC Barcelona. Ich gönne es, also ich hoffe es aber für Real Madrid, dass sie mit dem Mittelfeldstrategen Javi Alonso jemanden finden, der auch weiß, oder jemanden gefunden haben, der weiß, A, welche Spieler er braucht, um sein System zu etablieren, B, mit dem System auch erfolgreich zu sein in Zukunft.
Der ja auch selber der Mittelfeldstratege war.
Genau dieser Spieletyp, über den wir
den Real jetzt eigentlich braucht. Ich habe aber, Kai, und da gehen wir jetzt ins Übernatürliche, noch einen für dich. Und kennst du eigentlich den Fluch?
Der
auf Real Madrid lastet.
Oh, ich kenne
den Barca-Fluch.
Nee, den Barca-Fluch nicht. Ich kenne einige Fluche.
Ja?
Also, den Drake-Fluch zum Beispiel.
Ja, so. Ne, also, so. Erinnerst du dich noch an die Zeiten der ursprünglichen Galacticos? Ja? Ich sage nur Zidane, Figo, Raul, dann R9, also der echte Ronaldo.
Roberto Carlos.
Roberto Carlos, David Beckham. Mhm. Weißt du, wer deren Fluch war?
Oh, ich habe das gesehen in der Doku.
Ja. Oh. Ein kleiner Brasilianer namens Ronaldinho.
Ja.
Ja? Da hast du all dieses Star-Ensemble und da kommt ein Brasilianer damals vom PSG verpflichtet und mischt die komplette Liga auf und ab dem Moment Real Madrid chancenlos. Dann, jetzt gehen wir eine Generation weiter. Da sind jetzt Namen im Spiel wie Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Sergio Ramos. Weißt du, wer deren Fluch war?
Na, dann muss es doch Neymar sein.
Das war ein kleiner Argentinier.
Oh nein, ja, Messi.
So. Ja. So, und jetzt, wieder eine Generation später, heißen die gleichen Spieler, heißen jetzt halt nur Vini Junior, Bellingham, Kylian Mbappé, Tchouaméni. So, und jetzt will ich von dir noch den Fluch wissen.
Oh.
Wie heißt der denn? Diesmal ist es ein kleiner Spanier.
Ja, welcher von den? Dann ist es Lamine Yamal.
Natürlich. Ja, also jedes Mal, wenn Real gerade auf dem Zenit seines Schaffens ist und alle Superstars dieser Welt auf sich vereinigt hat,
dann gibt es einen
bei Barca aus dem Nichts. Ja. Und wenn wir mal zurückdenken, Barca hatte jedes Mal ich will nicht sagen eine Katastrophe oder der Verein war am Ende, das ist maßlos übertrieben.
Ja.
Aber ich meine, wenn du dir jetzt Barca anguckst vor Lamine Yamal, da dachten ja alle so, die melden nächste Woche Insolvenz an und das Ding ist vorbei.
Ja.
So, die zaubern Lamine Yamal aus dem Hut, sind im Halbfinale der Champions League, gewinnen die Liga und zerstören Real Madrid 4-mal. Ja. Also, ich weiß nicht, was da in Spanien los ist beim Clasico, aber irgendwo ist da ein Voodoo-Schamane im letzten Rang oben, der da mit der Voodoo-Puppe sitzt. Und ich kann nur an Florentino Perez appellieren, sucht diesen Schamanen.
Findet ihn.
Ja.
Ja, ich glaube, der Schamane heißt, gut, bei Ronaldinho war das nicht der Fall, aber ich glaube, das heißt einfach Nachwuchsförderung des FC Barcelona.
Das könnte auch sein.
Der Leiter der Nachwuchsförderung, den müsste man mal transferieren. Spaß beiseite. Ich glaube, da hast du schon einen Punkt. Ich bin gespannt, wer der nächste Yamal wird, weil wir reden schon so in so hohen Tönen über jemanden, der 18 ist.
Ist er schon 18?
Ich weiß nicht,
17, 18 vielleicht ist er schon 18. Müssen wir mal nachgucken.
Knapp volljährig ist, dass ich mir eigentlich immer nur erwarte, bei der Schnelllebigkeit des aktuellen Fußballs, der nächste Superstar ist doch schon da. Nur, wie heißt der und wen müsste man jetzt kaufen?
Also ich kann dir, das ist auch ein Thema für die nächste Folge, aber ich kann ja jetzt unseren Zuhörern jetzt schon mal sagen, der nächste Superstar heißt Max Daumen und ist 15. Ja. Also, nein, Spaß beiseite. Also, da haben wir bei Arsenal einen in der Jugend, da können wir später mal drüber sprechen.
Per Mertesacker alles richtig gemacht.
Aber ich würde sagen, bevor wir hier noch weiter über Voodoo und Schamanen sprechen, beenden wir das Segment und bedanken uns natürlich auch wieder bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem letzten Segment hier mit Real, auch wenn das für Real und seine Fans kein Spaß war. Aber ich glaube, wir hatten auch jetzt bei unserer zweiten Folge am gleichen Tag auch wieder eine Menge Spaß.
Ja, zur 10-jährigen Podcast-Jubiläumsfolge bedanken wir uns bei euch, dass ihr uns treu bleibt, auch in der 10. Episode. Und freuen uns, wenn ihr auch in Folge 11 wieder mit zuhört. Wie gesagt, am Anfang schon der Hinweis, hört die Sonderfolge. Die ist einfach gut geworden.
Ja.
Also, klasse Folge. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, wie die Saison lief, dann ist da alles Wichtige für euch schön zusammengefasst. Braucht man nur eine Stunde reinhören und dann weiß man alles, was die letzten 34 Spieltage passiert ist. Insofern auch da reinhören. Ja, Philipp, und ich bedanke mich auch bei dir für die letzte Stunde. Hat Spaß gemacht.
Ja, auch Dank an dich, Kai. Und ich hoffe, ihr hört uns in Folge 11 und Kai, wir hören uns auf jeden Fall oder sprechen uns auf jeden Fall zu Folge 11.
Definitiv und dann nach dem DFB-Pokalfinale. Wir können gespannt sein. 2-2-1 für Bielefeld, definitiv.
Ich sag 3-1 Stuttgart und hoffe, ja. Hoffe otherwise.
Dann lass uns hoffen. Bis dahin, Philipp.
Jo. Mach's gut.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.